Die Bibel in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nichts als Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere war ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Danke Gott, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigem Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Worte des lebendigen Gottes.
Wir sind als Kirche in einer Predigtreihe, die uns beschäftigt seit vor 14 Tagen. Und diese Reihe nennt sich Eine Botschaft unserer Kirche und du. Und wir haben uns das letzte Mal beschäftigt damit, was unser Auftrag ist. Dass Gott uns, der lebendige Gott, uns als Kirche, der Schöpfer dieser Welt, uns als Kirche, jeden Einzelnen in unser Umfeld stellt. Und dieses Umfeld ist zerbrochen. Ein Scherbenhaufen. Und Gott stellt uns als Kirche, dich als lebendigen Baustein in diesen Scherbenhaufen, um ihn zu repräsentieren. Und wir haben uns mit einem Text uralt beschäftigt, aus dem ersten Teil der Bibel, der das genau sagt. Er sagt, und er drückt das aus: Ihr seid meine Repräsentanten, ihr lebt dort, bringt euch ein in der Stadt und sucht das Beste für euer Umfeld. Schaut, dass euer Umfeld aufblüht und dass es eurem Umfeld wohl geht, denn wenn es dem Umfeld wohl geht, dann geht es euch wohl und dann geht es euch gut. Und wir haben uns das so auf den Punkt gebracht und haben gesagt, wir sollen als Kirche ansteckend ähnlich und mutig anders in diesem Umfeld leben. Das ist unsere Aufgabe. Wir glauben von der Kirche, wo du nicht hingehst, an den Ort, wo du hinkommst, sondern du bist Kirche, dort wo du bist, um unser Umfeld zu revitalisieren, um unsere ländliche Region hier aufblühen zu lassen, dort wo du bist. Ansteckend ähnlich, mutig anders. Du bist Kirche hier und heute. Das war so das Erste. Und heute werden wir uns tiefer anschauen müssen. Und ich glaube, ihr werdet das spüren und merken, dass diese Botschaft von heute und das nächste Mal mehr mit unserem Herzen, mit dir selber etwas zu tun hat. Das Thema für heute ist unser Herz, dein Herz. Du hast 3 Möglichkeiten. Wir werden uns heute damit beschäftigen, was uns hilft, ansteckend ähnlich und mutig anders zu leben. Ansteckend ähnlich und mutig anders zu leben hat nämlich mit einer einfachen, aber ziemlich komplexen und tiefen Botschaft zu tun, mit der Gott in unserem Herzen bei dir heute andocken möchte. Und deine Reaktion, wie du darauf reagierst. Ich habe 3 Punkte, 3 Reaktionen, 2 Typen, 1 Botschaft. 3 Reaktionen, 2 Typen, 1 Botschaft. 3 Reaktionen, mein erster Punkt. Wir haben, ihr müsst euch vorstellen, wir sind so jetzt im 1. Jahrhundert. Die Zeit, wo Jesus gelebt hat, stellt euch einfach so einen Marktplatz vor und das sind viele Leute. Und da hast du jetzt einen Christ auf diesem Marktplatz, der dieses Design lebt. Ansteckend ähnlich, mutig anders, und er trifft seinen Arbeitskollegen auf dem Marktplatz und er kommt mit ihm ins Gespräch. Und sein Arbeitskollege, keine Ahnung, ob er beim Aldi arbeitet, der fragt ihn: Hey, ich habe gehört, dass du irgendwie religiös bist und so. Das finde ich großartig. Religion ist nämlich was Gutes, eine gute Sache, aber wo ist denn dein Tempel? Wo gehst denn du hin? Der Ort, wo du anbetest, dein heiliger Ort. Und der Christ sagt, wir haben keinen Tempel. Jesus, eine Person ist unser Tempel. Ein Tempel? Fragt der Typ sich, wo arbeiten denn jetzt eure Priester? Also diese Leute, die Vollzeitler, ja, wo gehen sie denn diesen heiligen Ritualen nach? Und der Christ sagt so mutig, anders, wir brauchen auch keine Priester, die zwischen Gott und euch vermitteln. Eine Person ist unser Priester, Jesus. Keine Priester, aber Moment mal, sorry, jede Religion funktioniert doch über Opfer, die du bringen musst. Wo bringt denn ihr euer Opfer da? Um euren Gott jetzt irgendwie gnädig zu stimmen, auf Abstand zu halten. Und der Christ sagt, wir haben auch keine Opfer. Jesus ist unser Opfer. Und dann fragt der Typ noch, also, was ist denn das für eine komische Religion, die ihr habt, ja? Und er spottet innerlich und wendet sich ab und geht seines Weges. Und er hat recht. Er hat recht. Es wird oft behauptet, ich weiß nicht, ob ihr das von euren, keine Ahnung, VIPs, euren nichtchristlichen Freunden oder ob du das selber so sagst und denkst, es wird ja oft behauptet, Christsein ist eine Religion wie jede andere auch. Und wir müssen uns mit diesem Statement total tief als Kirche auseinandersetzen. Was ist Religion? Religion ist, also wenn man es wörtlich übersetzen würde, bedeutet es, und ich habe ein bisschen theoretischen Einstieg heute, keine Angst, es wird praktischer, es geht um dein Herz. Religion bedeutet so viel wie Sorgfalt. Etwas gewissenhaft berücksichtigen. Und ich habe eine Definition, die ich klasse finde, die du dir einprägen kannst. Religion ist ein System von Glaubensaussagen. Ein System von Glaubensaussagen, die erklären, was der Sinn des Lebens ist, wer wir sind und was deshalb das Wichtigste ist, was du tun musst in diesem Leben. System von Glaubensaussagen, das diese Welt und dich erklärt und sagt, was du tun musst in deiner Lebenszeit. Der Glaube, also wie deine Welt ist oder wie sie sein sollte, wir haben das letzte Mal diese Diskrepanz uns damit beschäftigt, wie zerbrochen sie ist und welches Ideal wir uns eigentlich immer wieder träumen, oder wie der Mensch ist und wie er eigentlich sein sollte, und auch da gibt es diese Riesendiskrepanz, und wenn du ehrlich bist, weißt du das. Diese Weltanschauungen, ja, die prägen unbewusst alles, was wir machen, alles. Auch unsere Gefühle, wie wir kaufen, alles. Und du handelst unbewusst aus dieser Weltanschauung heraus. Unreflektiert manchmal. Und jeder, der sagt, das musst du tun und jenes musst du lassen, das ist wichtig, lass das sein, der lebt aus einer religiösen Position heraus. Steile Behauptung. Jeder Mensch ist, erstens, ich will das noch ein bisschen ausführen, weil ich das unwahrscheinlich wichtig finde, jeder Mensch ist religiös gepolt oder ist auf religiös gepolt, erstens. Weil die Standardeinstellung unseres Herzens, und mit Herzen meinen wir als Kirche die Person in der Person, dein eigentlicher Mensch. Weil dein Herz eigentlich religiös ist. Selbst nicht religiöse Menschen sind religiös. Wir verdienen uns alle unbewusst unsere Annahme, unser Glück, unsere Identität, unseren Wert, indem wir gemäß unserem Wertesystem leben. Ich ernähre mich gesund, dann bin ich okay. Du bist nicht okay, weil du frisst immer noch Fleisch. Ich tue niemandem was zuleide. Ich würde keinem Tier was zuleide tun, deswegen bin ich gut. Ich bin doch an sich ein guter Mensch. Also das habe ich oft mit meinen Freunden, die mit Glauben, Kirche nichts zu tun haben. Das kommt dann ganz schnell in einem Gespräch. Ich bin doch ein guter Mensch, nicht so wie... Und dann kommen Leute auch. Also dieses, jeder Mensch ist auf religiös gepolt, das erste und das zweite. Religion funktioniert immer in zwei Richtungen. Sie funktioniert immer von außen nach innen und sie funktioniert in Anführungsstrichen immer von unten nach oben. Immer von außen nach innen und immer von unten nach oben. Was meine ich damit? Durch bestimmte Dinge, die ich tue, die ich lasse, die ich liebe oder die ich hasse, bin ich glücklich. Bin ich geliebt. Bin ich anerkannt. Bin ich angenommen. Also das läuft von außen nach innen, durch Tun, durch äußere Dinge. Und dann die Bewegung von unten nach oben. Ich versuche mich, und das läuft ja auch unbewusst, ich versuche mich, von unten nach oben zu arbeiten. Jede Religion geht von unten nach oben. Ich verdiene mir durch mein Anderssein, durch meine Taten, durch meine Leistung, durch mein Tun, durch meinen Verzicht meinen Status. Da gibt es irgendwie einen komischen, kosmischen Richter, ob ich an Gott glaube oder an irgendein anderes System, das ist scheißegal. Es gibt irgendeinen Richter auf einem Thron, wo ich mich irgendwie von unten nach oben zu arbeiten habe, um dieses System zu befrieden. Es ist etwas ganz, ganz, ganz Komisches. Religion sagt, so mal ein bisschen auf den Punkt gebracht, Religion sagt, wenn du gehorsam bist, wenn du etwas tust, wenn du gut lebst, dann wird Gott dich lieben oder eben nicht Gott, diese Idee oder irgendein anderes System dich annehmen, dann wirst du sicher durchs Leben kommen. Ihr Lieben, die Botschaft, die wir als Kirche glauben, von der wir überzeugt sind, dass sie raus muss in unsere Zeit, in unser Gölschtal hier, ist radikal anders. Radikal. Radikal ist ein lateinisches Wort, das heißt von der Wurzel her. Es dreht dieses ganze System, nach dem du und ich funktionieren, völlig auf den Kopf. Das Evangelium sagt, und wenn wir hier das Wort Evangelium benutzen, dann bedeutet das, was damals auch im ersten Jahrhundert häufig gesagt wurde, dieses Wort, wenn der Kaiser damals neues Land in Rom und uns sonst wo in den Ländereien eingenommen hatte und die Boten gingen in Rom und sagten, Kaiser, Cäsar, keine Ahnung was, hat wieder sonst was eingenommen, Völker unterworfen, dann gingen die Boten rum und haben Evangelium verkündet. Das Evangelium war immer eine gute Botschaft, die befreit. Und dasselbe Wort wird ganz oft im zweiten Teil der Bibel verwendet. Und diese gute Botschaft, die befreiende Botschaft sagt, du bist nicht von unten nach oben. Du bist nicht durch deine Werke. Du bist nicht durch das, was du tust, gerettet, angenehm, wertvoll, sondern durch das Werk von einem, der von oben nach unten kommt. Durch das Werk von Jesus, der am Kreuz hing und für dich etwas getan hat. Denn was er tut, was Gott für dich tut, ist alleine der Fakt, der dich in Gottes Augen schön und angenehm macht. Ihr versteht schon an der Stelle, dass das ganze System auf den Kopf gestellt wird mit dem, was wir glauben. Und das Problem ist jetzt, dass so allgemein behauptet wird, es gibt zwei Reaktionen, um auf das Zentrum, auf diese Botschaft, auf das Kreuz zu reagieren. Zwei Reaktionen. So wird das oft behauptet. Und die erste Reaktion, die will ich mal mit so einem schönen Wort wie Annahme oder Glauben beschreiben. Das bedeutet, dass du einfach sagst, ich nehme das, was jemand anders für mich stellvertretend tut, an. Ich habe verstanden, dass Gott mich durch Jesus allein, was er tut und nicht durch das, was ich tue, annimmt. Und ich nehme das im Glauben an, das heißt, ich vertraue darauf, ich stütze mich darauf, ich identifiziere mich mit dem, was dort passiert ist. Es ist für mich. Ich brauche das. Ich hänge mich dort ran. Das ist die eine Reaktion. Und die andere Reaktion, wie wir damit umgehen können, so wird es oft von Frommleuten behauptet, ist ja, dass ich das ablehne. Und ich habe jetzt mal Religionslosigkeit darunter geschrieben. Also ich lehne Gott ab, ich bin selber gut genug und ich bin nur mir selbst Rechenschaft schuldig, ich bin nur mir selber gehorsam. Das ist die zweite Reaktion. Jetzt schnallt euch an. Die Geschichte, die wir gelesen haben, die Dominik uns gelesen hat, zeigt uns eine erschütternde dritte Reaktion. Drei Reaktionen. Dein Herz. eine erschütternde dritte Möglichkeit. Und wir haben von zwei Typen gehört. Von zwei Typen. Zwei Typen, die unterschiedlicher nicht sein können. Pech und Schwefel kommen gemeinsam und treffen im religiösen Zentrum der Juden im Tempel aufeinander. Da hast du auf der einen Seite den Zöllner. Der ist im Prinzip links außen. Ja? Ein Typ, der ungerecht ist, der andere schlecht behandelt, der geizig ist, der geldgeil ist, der typisch sozial asoziale, ja? Der typisch Gottlose kommt im Tempel und betet. Und auf der anderen Seite hast du den Pharisäer. Einen weisen Mann, der studiert ist, einer religiösen Partei angehörte, der sich auskannte, der alle Gesetze hält, der gerecht ist, der großzügig ist, der typisch Religiöse. Und die beiden treffen aufeinander. Und Jesus, der diese Story erzählt, behauptet am Ende unter dem Bruchstrich, ganz unten, Vers 14, am Ende dieser Geschichte, der Zöllner, also der links außen, geht gerechtfertigt, ein Begriff, der da noch zu klären ist, geht als gerechtfertigt nach Hause im Gegensatz zu dem Pharisäer. Jetzt liest du das, wir Christen, wir frommen Leute lesen das manchmal so schön salbungsvoll drüber. Wenn du damals ein Frommer gewesen wärst und das gehört hättest, was Jesus hier erzählt hat, dann wäre dir in deiner Tasche das Messer aufgegangen und du wärst rot angelaufen, hoffentlich rot angelaufen. Weil es dein ganzes System, was du bisher geglaubt hast, und wir haben erst jetzt am Freitag in der Kleingruppe darüber geredet, total auf den Kopf stellt. Es sind zwei Reaktionen nämlich, die an dem Kreuz diametral, zentral vorbeigehen. Zwei Reaktionen, die an Gottes Angebot vorbeigehen. Das eine ist diese nicht religiöse Variante, jawohl. Und das andere, die andere Form der Ablehnung, ich muss immer, ich kann nicht reden, während ich unterwegs bin, weil wir hier nur dieses Mikro haben, auch das wird noch besser. Die andere Form der Ablehnung, also ne, die eine ist diese nicht religiöse Variante und die andere Variante ist die religiöse. Dieses, ich bin besonders gut. Diese Form, besonders schlecht und besonders gut, beide gehen total am Zentrum vorbei. Beim Beten beschreibt dieser besonders gute Mann sich selber. Das haben wir gelesen. Übrigens, interessanterweise, wenn du mal darauf achtest, wie jemand betet, zeigt das Herz. Du kannst manchmal, wenn Leute beten, erkennen, was in ihrem Herzen drin ist, von was sie überzeugt sind. Und so war es ja auch hier. Er gibt den zehnten Teil. Ja, dieser Mann war großzügig. Das betet er. Und er ist kein Ehebrecher. Er war treu seiner Frau gegenüber. Ein wirklich guter Mann. Also meine Frau liebt Zettel mit kleinen Botschaften. Das habe ich am Anfang unserer Beziehung schon mitgekriegt. Sie liebt es, wenn ich ihr Dinge aufschreibe, die beschreiben, wie ich sie finde. Wie schön und was sie für mich macht und so weiter. Das mag sie. Also kleine Liebesbriefe, wo ich ausdrücke, was sie mir bedeutet. Und wenn ich das schreibe, was ich viel zu wenig mache, beginne ich normalerweise mit: Schatz, ich danke dir, dass du. Und dann kommt irgendwas. Ja? Gebete sind Liebesbriefe an Gott. Genauso. Sie drücken aus, was Gott dir im Zentrum deines Herzens, was Gott dir bedeutet. Was du empfindest, wie du ihn bewunderst, wer er für dich ist. Und wenn jemand ein Gebet mit "Ich danke dir, Gott, das" beginnt, wie geht es eigentlich weiter? Logisch. Ja. Also klar, mit Dingen, die Gott getan hat. Der Pharisäer betet: Gott, ich danke dir. Und dann kommt nur noch Schrott statt Gott. Das Gebet ist reine Selbstinszenierung. Unter der Oberfläche des ganzen Tun, der ganzen Aktion, des Gutseins steckt nichts als Egoismus und Stolz. Und jetzt schnall dich nochmal an. Es gibt also eine Form der Frömmigkeit, und ich weiß nicht, ob du das verstanden hast, die komplett an Gott vorbeigeht. Komplett an Gott vorbei. Warum denn das? Weil diese Frömmigkeit versucht, das eigentliche harte Herz in uns drin Und mit dem harten Herzen meine ich vor allem diese versteckte Sünde. Ich bin selber gut. Das ist die eigentliche Sünde. Ich bin selber gut. Ich brauche keinen Erlöser. Dass dieses harte Herz mit einem Haufen von guten Taten überdeckt werden. Und das Verrückte, diese Anstrengung, gut zu sein für Gott, machen den Pharisäer nicht angenehmer. Sie machen ihn überheblich, sie machen ihn hart, sie machen ihn stolz, sie machen ihn ungerecht und verachtend anderen gegenüber. Nicht trotz seiner guten Taten, sondern wegen den guten Taten. Der Typ hofft, durch zwei Dinge vor Gott angenehm zu sein. Das erstens, und ich hatte das vorhin schon mal gesagt, durch äußere Dinge, und das zweite durch Vergleichen. Durch äußere Dinge. Gott nimmt mich an, wenn ich seine Regeln befolge, einhalte, wenn ich Böses vermeide. Äußere Gehorsam, Kadavergehorsam, Einzelaktion. Es geht nie um die Motive, es geht nie ums Herz, es geht nie um Charakter. Ich nehme niemand was weg. Ich bin kein Ehebrecher, ich bin großzügig, ich bin gerecht, ich tue etwas. Etwas, woran wir was festmachen können, eine Tat. Sein Verständnis von Sünde ist rein äußerlich. Etwas, das man tut oder nicht tut, Regeln, die man einhält oder nicht einhält. Und diese eigentliche Sünde ist die Sünde hinter der Sünde. Die eigentliche Sünde ist die Sünde hinter der Tatsünde. Was meine ich damit? Ich hatte vor ein paar Wochen Kontakt in der Seelsorge mit einem jungen Mann, der seit 30 Jahren so ein frommer Christ ist, in der Gemeinde unterwegs ist. Und ich war schon schockiert, als ich eine Stunde zugehört habe, was er erzählte. Seine Ehe war am Kippen, weil er über Jahre Online-Sexsucht betrieben hat. Ein Riesenproblem, was Beziehungen kaputt macht. Total auf eine krasse Art und Weise. Wenn du eine Sache tun musst, dass deine Beziehung aufhört und Sand ins Getriebe kommt, dann ist es einfach der Pornografie zu frönen. Und er war darüber frustriert. Wirklich frustriert. Und am Ende so, dass er ehrlich wurde an der Stelle. Was mich aber wiederum frustriert hatte, war das, dass er so sagte, es ist ja nur, er war entdeckt worden von seiner Frau nach Jahren, es ist ja nur Sünde, weil ich quasi äußerlich etwas gemacht habe, weil es entdeckt worden ist von ihr. Wenn ich das unbemerkt mache, was er jahrelang auf seinem Sofa und auf der Treppe, das hat er mir alles erzählt, gemacht hatte, dann ist es keine Sünde. Und ich dachte mir, was ist denn das für ein schräges Denken? Was hast du denn in deiner Kirche gelernt? Über all die Jahre. Nur wenn ich ertappt wäre, nur wenn es mich was kostet, dann trennt es mich. Was er aber spürte, war, dass es ihn total trennt. Sünde ist immer Trennung. Sünde ist immer, es reißt mich fast auseinander. Es trennt mich von anderen, es trennt mich von Gott. Es ist immer Sünde. Und ich habe ihm versucht, deutlich zu machen, dass Sünde im Herzen beginnt, wenn er dort auf seiner Treppe sitzt und die Gedanken amok laufen. Egal, ob er entdeckt wird oder nicht. Und dass es im Herzen losgeht. Das ist, ihr lieben Männer, nur ein Schritt weg. Das ist ein Blick, da geht es los, das ist Sünde. Das muss deine Frau noch gar nicht gesehen haben. Das Verständnis, was Gott von Sünde hat, ist viel, viel, viel schlimmer, als du jemals dir vorstellen kannst. Deshalb gibt es übrigens das Kreuz. Weil es nicht nur deine Taten sind, es geht viel tiefer. Und das Zweite durch Vergleichen, durch Äußeres, Sünde ist nur äußerlich. Und das Zweite durch Vergleichen. Im Vers 11, immer wieder beschreibt er das so im Text, ja, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie alle anderen. Und die Juden haben ein tolles Gebet, dass ich auch nicht so bin wie die Frauen und dass ich nicht so bin wie die Zöllner. Das haben die Rabbiner gebetet, diese Lehrer der Juden. Und Jesus sagte das ja schon, als er diese Geschichte erzählte für die Frommen, für die Rechtsaußen. Und er sagte, für diejenigen, die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien und für die Übrigen nur Verachtung nötig übrig hatten. Er schaut auf andere runter. Und es geht ihm darum, dass er besser ist, indem er nicht so ist, wie er da. Und das finde ich so interessant. In Vers 12 gibt es, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, da sagt er so, ich faste ja zweimal in der Woche. Es gibt nicht eine Stelle im Neuen Testament, im Alten Testament, wo Gott sowas von uns verlangt. Dass jemand zweimal in der Woche fasten muss. Keine Regel, nichts. Das hat er sich selber auferlegt, um sich auszuzeichnen vor anderen. Jetzt kannst du bei dir zusammenrechnen, was du dir selber auferlegst. Ob du nicht ins Kino gehst, ob du nicht rauchst, ob du nie Alkohol, ob du deine Bibel jeden Tag liest, ob du sie in einer bestimmten Übersetzung liest. Was du tust, was du dir auferlegst, damit du vor den anderen besser abschneidest und dich gut fühlst und dich von unten nach oben arbeitest. Du baust um das Gesetz noch einen Zaun. Und noch einen Zaun. Und es engt dich ein. Das ist das große Problem. Summa summarum, es gibt also zwei Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich das euch nahelegen kann. Zwei Möglichkeiten. Am Kreuz vorbeizugehen, am Gott vorbeizugehen, am Zentrum des christlichen Glaubens vorbeizugehen. Du kannst Jesus als deinen Retter ablehnen, indem du seine Gebote brichst, dein eigener Gott bist und lebst, als wenn er tot wäre und dich selber für gut hältst. Das ist die nicht religiöse Variante. Und du kannst Jesus auch ablehnen, indem du gewissenhaft versuchst, die Gebote einzuhalten. Das ist die religiöse Variante. Charles Spurgeon, ein interessanter, toller Prediger aus England, 19. Jahrhundert, erzählte mal eine Geschichte, um das zu illustrieren, das möchte ich euch noch ein bisschen plastisch illustrieren, und zitiere ihn mal von seiner Predigt. Er schreibt, es war einmal ein Gärtner, der hatte eine riesige Karotte gezüchtet. Und er brachte sie seinem König und sagte, mein Herr, das ist die größte Karotte, die ich jemals gezüchtet habe. Deshalb möchte ich sie dir als ein Zeichen meiner Liebe und meines Respekts schenken. Der König war total gerührt. Er durchschaute das Herz dieses Mannes. Als der Gärtner gehen wollte, sagte der König, warte, du bist wirklich ein guter Gärtner. Ich besitze ein Stück Land direkt neben deinem. Ich möchte es dir schenken, damit du auch dort anbauen kannst. Der Gärtner war erstaunt und ging jubelnd nach Hause. Es gab auch einen Edelmann am Hof des Königs, der das mitbekam. Er sagte sich, wenn man schon für eine Karotte ein Stück Land bekommt, was bekommt man dann erst, wenn man dem König etwas Besseres gibt? Am nächsten Tag ging er zum König und brachte ihm einen stattlichen schwarzen Hengst. Er verneigte sich tief und sagte, mein Herr, ich züchte Pferde und dieses ist das beste Pferd, das ich jemals gezüchtet habe und züchten werde. Deshalb möchte ich es dir als ein Zeichen meiner Liebe und meiner Dankbarkeit, meines Respekts geben. Doch der König durchschaute sein Herz und sagte Danke und verabschiedete sich. Der Mann war total verwirrt. Darauf sagte der König, weißt du, der Gärtner hat mir die Karotte geschenkt. Aber du hast dir selbst das Pferd geschenkt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so ging, dass du frustrierend festgestellt hast, dass selbst deine besten Taten, deine tollsten Gebete, deine größten Geschenke, dass sich hinter denen eine massive Selbstbezogenheit verstecken kann. Einige nicken. Und Gott sieht in dein Herz. Heute, jetzt und hier. Und weißt du, genau das ist die Wurzel aller Sünde. Genau das ist die Wurzel, das Radikale aller Sünde. Was wir tun, tun wir letzten Endes für uns selbst. Wir können spenden, viel Geld für unsere Kirche, toll. Aber wir können es letztes tun, um irgendwas zu manipulieren. Wir können unseren Partner lieben, aber wir lieben ihn eigentlich, damit wir geliebt werden. Wir können zuhören dem anderen, der neben uns sitzt, aber eigentlich wollen wir unsere Agenda in sein Leben sprechen und wir hören nicht wirklich zu. Wir können von Treue reden und unserem Partner treu sein, zumindest was die Tat angeht, aber unser Herz ist manchmal schon mehr als den ersten Schritt gegangen und unsere Blicke auch. Wir missbrauchen sogar Gott, indem wir uns seinen Segen, seine Geschenke durch gute Taten erkaufen wollen. Und selbst wenn wir umkehren, für mich war das so frustrierend in unserer Ehe, selbst wenn wir umkehren und uns entschuldigen und uns Dinge leid tun, dann tut es uns, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich leid. Wir wollen nur die schlechten Konsequenzen vermeiden. Ich sage nur, Entschuldigung, Schatz, das war nicht so gemeint, damit sie mit mir wieder ins Bett geht, damit irgendwie Frieden ist und ich die bösen Konsequenzen los habe. Mir tut es nicht wirklich leid. Ich bin nicht wirklich zerbrochen. Und genauso handeln wir mit Gott. Wir möchten nur seinen Zorn los haben. Wir möchten nur, dass er uns weiter segnet. Deswegen arbeiten wir für ihn und deswegen gehen wir manchmal auch auf die Knie. Und vielleicht haben wir noch Formen, die das unterstreichen. Vielleicht gehen wir wirklich auf die Knie, vielleicht weinen wir sogar. Interessanterweise haben das die größten Denker, die Gott am meisten in der Geschichte gebraucht hat, haben ihr eigenes Herz tief durchschaut. Und es waren immer Leute, die tief frustriert waren von ihrer eigenen Fehlerhaftigkeit und Sünde. Luther war einer davon. Ich könnte jetzt viele, viele andere nehmen. Luther sagte, wenn ich in mein Herz schaue, bin ich überzeugt davon, dass ich ein größerer Sünder bin, als ich jemals dachte. Und er war dort in irgendeinem Kloster. Er hatte keine Möglichkeit, äußerlich zu sündigen. Er betete 20 Stunden am Tag. Er war isoliert. Und er sagte, ich bin ein schlimmerer Sünder, als ich jemals dachte. Und dann Zitat Luther noch. Er sagte, unsere Natur ist durch die Schuld der Sünde so tief, und jetzt kommt Luther, auf sich selbst verkrümmt, in sich selbst verdreht, dass sie nicht nur die besten Gaben Gottes an sich reißt und genießt, ja auch Gott selbst dazu gebraucht, jene Gaben zu erlangen, sondern dass sie auch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig, verkrümmt und verkehrt alles nur um ihrer selbst willen sucht. Religion, die rechte Seite, ist letztendlich, gründe meinen Wert, meine Identität auf meine eigenen Leistungen. Und Religionslosigkeit auf der linken Seite, ich gründe meine Identität, meinen Wert auf Dinge und Beziehungen, laufen auf das Gleiche hinaus. Beides braucht keinen Gott. Beides braucht keinen Gott. Und die Folgen sind schlimm. Und wir Frommen wissen das. Wir wissen tief in uns, dass wir diese Ansprüche, die unsere Religion stellt, an uns nicht genügen. Wir beten nicht genug, wie wir sollten. Wir lieben unseren Nächsten nicht so, wie wir sollten. Wir haben schmutzige Gedanken. Wir leben durch Verachtung und Vergleich. Unsere Motivation für Gott zu leben ist mehr aus Angst und mehr aus Stolz als aus Dankbarkeit. Angst, weil wir das immer so gehört haben vielleicht. Wenn du das tust, dann... Also vermeiden wir Dinge. Wir leben für Gott aus Angst oder aus Stolz. Ja, so diese, vielleicht haben wir das auch so gehört. Sowas tut nur wer und dann fühlen wir uns stolz und strengen uns an und wir haben es ja dann geschafft. Tim Keller schreibt in seinem hervorragenden Buch Warum Gott, er schreibt Kirchen, die voll von selbstgerechten, exklusiven, verunsicherten, aggressiven, moralistischen Leuten sind denkbar unattraktiv. Keiner will dorthin. Und ich kann es verstehen, dass die da draußen so auf die Kirche gucken, weil sie so auf uns gucken und weil wir das Bild spiegeln. Umkehr beginnt immer bei uns. Erneuerung beginnt bei dir in deinem Herzen. Wenn wir eine Kirche sein wollen, die anders ist, fängt es dort an, bei dir und in deinem Herzen und in mir. Sonst bauen wir die gleichen Kirchen, die voll sind von diesen Menschen. Und deswegen ist eine Botschaft, der letzte Punkt, eine Botschaft, die uns helfen kann. Wer hilft uns denn aus diesem Dilemma? Was soll ich denn machen? Noch ein paar Regeln mehr? Noch mehr Anstrengung? Noch mehr auf Selbstmitleid, Drüse? Gott muss von oben kommen. Es braucht ein anderes System. Gott muss von oben kommen. Und unser Herz umkrempeln. Er muss in unser Herz reinkommen. Er muss was tun. Er muss agieren. Und wir müssen aufhören zu agieren. Wie reagiert der Zöllner? Es ist nicht kompliziert. Er stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel. Sondern schlug an seine Brust ein Zeichen für tiefsten Zerbruch, für Scham. Und sprach Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Die DNA, die wir gern weitergeben wollen, das, was im Zentrum stehen soll, ist das eine, und ich habe es genannt mit ein bisschen schwieriger Begriff, Rechtfertigung durch Gnade mittels Glauben. Rechtfertigung durch Gnade mittels Glauben. Das ist unsere DNA, von der wir glauben, dass sie allein ins Zentrum unserer Kirche gehört. Und nichts stellt unser Leben, unser Denken, unser Fühlen mehr auf den Kopf als das. Was ist Rechtfertigung? Rechtfertigung ist ein juristischer Begriff. Und es ist genau das Gegenteil von Verurteilung. Du hast was gemacht, du stehst vor Gericht und du gehörst in den Knast, lebenslänglich. Jemanden zu verurteilen bedeutet, du bist schuld, und jemanden zu rechtfertigen bedeutet, du bist gerecht, obwohl du schuld bist. Ich erkläre dich für frei. Und nicht nur das, Gott ist dein Richter, der dein Herz kennt, und er ist dein Anwalt aber auch, und er ist dein Retter, und er rechtfertigt dich mit dem Instrument unverdiente Gnade. Das heißt, Gnade ist ein Bezahlungsmittel, ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk, dieses Bezahlungsmittel ist sein Sohn, der am Kreuz stellvertretend für dich bezahlt. Und er sagt dort am Kreuz, es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist geschehen für dich. Du bist schön in Gottes Augen. Durch Jesus vergibt dir Gott nicht nur deine Versuche, ohne ihn gut zu sein, sondern nimmt dich, egal ob das auf der linken oder rechten Seite steht, es sind immer Versuche, gut zu sein ohne Gott. Sondern er nimmt dich in seine Familie auf. Und alles, was du tun kannst, ist das, was in der Mitte steht, dass du das glaubst. Dass du sagst, ich brauche das. Ja, es ist mein Herz. Dass du dich damit identifizierst und das für dich geltend machst. Wisst ihr, alle Religionsstifter waren in erster Linie gute Lehrer. Aber keine Erlöser. Sie sagten den Menschen, tu das und lass jenes, dann wirst du bei Gott angenommen. Jesus, nur Jesus Christus kam in unsere zerbrochene Welt zuerst nicht als Lehrer, sondern zuerst als Erlöser. Und er sagt dir und mir, ich bin Gott, der zu dir gekommen ist, um das zu tun, was du niemals aus dir selbst heraus tun kannst. Gnade, dieses Wort, wenn du das lebst, ist eine völlig andere Welt. Eine völlig andere Welt. Und der Graben zwischen der Vorstellung, dass Gott dich annimmt, wenn du dich nur genug anstrengst, und der Vorstellung, dass Gott dich annimmt, weil Jesus sich angestrengt hat und weil er was für dich getan hat, der kann nicht tiefer sein. Religion sagt, ich gehorche, deshalb nimmt mich Gott an. Und das Evangelium sagt, Gott nimmt mich an, weil Jesus etwas für mich getan hat, deswegen gehorche ich gern. Und wisst ihr, ich will aufhören, indem ich noch kurz was von mir sage. Ich habe das 25 Jahre gehört. Diese selbe Botschaft. Sie hat wenig bis nichts mit meinem Herzen gemacht. Ich habe es abgespeichert im Kopf. Ich habe es wenig verstanden und noch weniger gelebt. Ich war ein guter Mensch. Rechte Seite von diesem Kreuz. Aber im Herzen war ich dieser Pharisäer. Ich habe trotzdem andere verachtet und ich wusste nicht, warum. Und wenn ich beim Studium in der Lehre meine eigenen Ansprüchen genügte, dann fühlte ich mich gut. Wenn ich meine religiösen, selbst auferlegten Ansprüchen genügte, jeden Tag Bibel lesen und früh um 4 aufstehen und das, dann war ich zufrieden mit mir selbst und war stolz und fühlte mich gut. Aber ich war definitiv nicht demütig und ich hatte kein Verständnis für Leute, die versagen. Und wenn ich meinen Ansprüchen nicht genügte, dann fühlte ich mich klein und selbstmitleidig und immer wieder als Versager. Und ich habe inmitten meiner Krise, und deswegen sind Krise unsere Exile im Leben, das letzte Mal ging es darum, eine Chance. Ich habe mitten in meiner Krise entdeckt, dass diese Botschaft vom Kreuz mein Leben, meine Beziehungen, meine Sexualität, mein Kaufverhalten, mein mutig anders sein, mein ganzes Leben, mein Fühlen, mein Handeln auf den Kopf stellt, völlig verändert. Meine Identität, mein ganzes Handeln auf den Kopf stellt. Ich bin kein mutiger Mann. Hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, dass wir hier dieses Kirchending da starten, ich hätte gesagt, du bist verrückt. Ich bin kein großzügiger Mann. Ich bin kein gastfreundlicher Mann. In unserem Team habe ich das erzählt, als wir vor einem Jahr angefangen haben, Hätte mir da jemand gesagt, wie anstrengend es ist, dass wir haben nämlich auch über 2000 Leute bei uns beherbergt. Es hat mich manchmal angekotzt. Es hat mein Herz angegriffen. Ich möchte nicht, dass Leute in mein Leben kommen. Es ist mein Leben. Lass mich in Ruhe. Es ist meine Zeit. Ich bin nicht der, der irgendwas erreicht hätte. Aber diese Nachricht, diese Botschaft, das Evangelium hat mein Herz angefangen zu verändern und großzügiger zu machen, liebevoller zu machen, geduldiger mit sich selber zu machen, mitleidiger mit denen zu haben, die versagen, gastfreundlicher zu sein. Diese Botschaft hat mein Leben verändert. Und diese befreiende Botschaft sagt, du bist ein hoffnungsloser Fall. Deine Schuld ist nämlich tiefer, als du glaubst. Und sie ist tiefer in deinem Herzen verankert, als du das glaubst. Deshalb musste jemand anders stellvertretend von oben kommen und für dich sterben. Aber du bist so wertvoll und geliebt gleichzeitig, dass er, Jesus Christus, für dich sterben wollte. Und diese Botschaft hat Sprengkraft. Diese Botschaft ist ein Weichmacher für unsere Seele und für unser korruptes Herz. Und das wünsche ich dir. Und das wünsche ich uns als Kirche. Wenn wir anfangen, das zu leben, dann infiltrieren wir unser Umfeld. Und das ist das Erste, was wir brauchen. Das Evangelium ist der Weichmacher deiner Seele. Was kannst du jetzt tun, in Anführungsstrichen? Dein nächster Schritt. Und ich möchte euch kurz instruieren, was ihr die nächsten 2 Wochen für eine Aufgabe haben dürft. Nicht damit ihr hier oben ankommt, sondern weil ihr dort oben längst angekommen seid. Und weil ihr schön seid in Gottes Augen. Er möchte uns tiefer mit unserem Herzen konfrontieren. Und deswegen, Susan hat eine Tabelle rumgegeben, von der ich euch wünsche, dass ihr in den nächsten 2 Wochen euch mit dieser Tabelle beschäftigt. Und ihr habt dort wieder das Kreuz und diese 2 Seiten. Und die Aufgabe für dich ist, hör gut zu, dass du Gott ganz simpel fragst, zeig mir, und das ist das 5-Finger-Gebet, zeig mir, wer du bist in der ersten Woche, in der nächsten Woche. Dass du diese Tabelle durchgehst und dich fragst, auf welcher Seite stehst du von diesem Kreuz. Und dass du betest, indem du das durchgehst, zeig mir, wer du bist. Nee, wer ich bin. Ja? Sorry. Zeig mir, wer ich bin. Das ist die erste Woche. Und in der 2. Woche gehst du weiter diese Tabelle durch und betest dieses Gebet. Zeig mir, wer du bist. 5 Finger. Für 1 Woche, zeig mir, wer ich bin, Gott. Zeig mir mein Herz. Und die 2. Woche, zeig mir, wer du bist. Wie groß du bist, wie liebevoll du bist und was die Mitte, die DNA, das Zentrum unserer Kirche und des christlichen Glaubens ist.